ARD.
Was tun, Herr General? Der Podcast zum Ukraine-Krieg.
Herzlich willkommen aus Leipzig. Ich bin Tim Deisinger, Redakteur und Moderator bei MDR aktuell. In diesem Podcast geht es im Wesentlichen um militärische und militärpolitische Fragen rund um den Ukraine-Krieg. Und die besprechen wir wie immer mit unserem Experten, dem früheren NATO-General Erhard Bühler, auch heute wieder zugeschaltet. Tag, Herr Bühler.
Tag, Deisinger.
Einmal bitte kurz Ihren aktuellen Standort. Muss nicht auf die Minute genau sein und die Sekunde, aber...
Der aktuelle Standort ist jetzt wieder Brzezina. Wenn wir den Podcast jetzt aufgezeichnet haben, geht es in die Berge, an die serbische Grenze. Dann bleiben wir noch ein bisschen in Serbien und dann geht es auf den Rückweg nach Berlin.
Und wir haben heute wieder mal einen Gast im Podcast, mit dessen Anwesenheit ist ja auch schon ein wesentliches Thema der heutigen Ausgabe benannt. Und zwar ist es Brigadegeneral Christoph Huber, Kommandeur der Panzerbrigade 45, stationiert in Litauen. Ich hoffe, ich habe das so richtig gesagt. Tag auch Ihnen, Herr Huber.
Guten Tag, Herr Deisinger, grüß Gott, Herr General. Sie haben das völlig richtig dargestellt in der ganzen militärischen Ausführlichkeit.
Sie kennen sich beide persönlich?
Ja, wir kennen uns persönlich schon einige Jahre. Ich kenne ihn noch als Hauptmann, den Hauptmann Huber. Da war ich Brigadekommandeur, knapp 25 Jahre her mittlerweile. Und ich kenne ihn natürlich auch schon als Kommandeur der Panzerbrigade 45, weil er teilgenommen hat an der amerikanischen Übung, an der die 10. Panzerdivision teilgenommen hat. Und die Panzerbrigade 45 ist Teil der 10. Panzerdivision. Also wir sehen uns von Zeit zu Zeit und ich freue mich, Herr Huber, dass Sie heute da sind.
Und Sie haben auch nur gute Erinnerungen an Ihren früheren Vorgesetzten, Herr Huber, nehme ich an.
Herr General, es freut mich auch, mit Ihnen heute den Podcast machen zu dürfen, Unter Deisinger. Das habe ich. Habe bereits als junger Hauptmann vom Herrn damaligen Brigadegeneral Bühler eine Menge mitnehmen können, lernen können. Und das ist auch in Folgeverwendungen immer wieder der Fall gewesen. Auch die Verbundenheit mit der NATO. Er in seiner letzten Verwendung und ich auch bereits in der NATO-Verwendung gehabt zu haben. Auch das verbindet uns sicherlich.
Mit General Huber wollen wir natürlich sprechen über den Bundeswehreinsatz in Litauen, die dauerhafte Stationierung der Panzerbrigade dort. Wie ist der Stand der Dinge? Wie schaut man dort auf die letzten Entwicklungen im Ukraine-Krieg? Ansonsten sehen wir uns natürlich die aktuelle Lage in diesem Krieg ein bisschen genauer an, insbesondere die Situation im Großraum Pokrovsk. Und natürlich ist auch an uns nicht vorbeigegangen, dass es wohl am Freitag ein Treffen zwischen dem russischen und dem US-Präsidenten geben soll. Mal abgesehen davon, dass Trump wohl zumindest kurzzeitig nicht ganz klar war, wo das Treffen stattfinden soll, schiebt sich da ja aktuell immer noch einiges zurecht und über Ergebnisse, Nicht-Ergebnisse können wir natürlich erst nach dem heutigen Freitag sprechen. Wir können also nur das bewerten, was zur heutigen Aufzeichnung schon passiert ist. Ich weiß, Herr Bühler, Sie werden jetzt wieder sowas sagen wie, hängen Sie es nicht zu hoch, Herr Deisinger, aber fragen will ich trotzdem mal. I'm going to Russia on Friday, sagte Trump. Sicher ein nicht ganz unwichtiges Detail, wo dieses Treffen mit Putin stattfinden soll. Und sicher wird in die Air Force auch an die richtige Stelle fliegen, egal was Trump erzählt. Aber was sagt uns denn so eine kleine Bemerkung? Immerhin soll das Treffen ja eigentlich in Alaska, in Anchorage stattfinden. Sind das die normalen Aussetzer, die man als fast 80-Jähriger auch mal haben kann? Also auch wenn Trump sie seinem Vorgänger nicht zugestanden hat, oder zeigt das ein weiteres Mal, wie wenig ihn das Ganze eigentlich in Wirklichkeit interessiert? Was meinen Sie?
Also ich meine dazu gar nichts, Herr Deisinger. I'm going to Russia on Friday. Das ist eben seine Art und Weise, wie er sich ausdrückt, auch in Pressegesprächen, zu anderen Gelegenheiten. Und in der Tat, so wie Sie es gesagt haben, nicht zu hoch hängen. Ich glaube, dass so etwas nicht die Weltpresse bewegen sollte, wie es ganz offensichtlich das getan hat.
Aber vielleicht was anderes, zumindest ein bisschen. Immerhin ist ja Alaska offenbar auch nicht mehr sicher. Also zumindest nicht vor dem Propagandisten im russischen Fernsehen. Die Eiskrim nennt es Wladimir Solovyov.
Ja, genau. Es gibt auch andere Hardliner in Russland, auch schon seit Jahren, die auch immer wieder die Rückgabe von Alaska fordern. Das ist durchaus in diesen Hardliner-Kreisen ein Thema.
Dann kurz noch die Aufzeichnungszeit für diese Folge mit der Nummer 280. Es ist Mittwoch, der 13. August 2025. Wir haben es jetzt kurz nach 12 Uhr zu hören. Das Ganze dann wie immer auf jeden Fall in der ARD-Audiothek ab dem frühen Abend, denke ich mal. Wir starten auch heute mit einem Blick auf die aktuelle Lage im Ukraine-Krieg. Da können ja heute gleich zwei Generäle was zu beitragen. Herr Huber, die Quellen von Herrn Bühler haben wir ja schon das ein oder andere Mal besprochen. Wie ist das eigentlich bei Ihnen, also bei jemandem, der zum einen aktiv im Dienst ist und der zum anderen diesen Dienst ja auch an so exponierte Stelle leistet? Wie kommt Ihr aktuelles Lagebild zustande?
Ja, der Herr General Bühler hat das angesprochen. Ich bin mit der Panzerbrigade 45 Teil der 10. Panzerdivision. Wir sind Teil des deutschen Heeres, wir sind Teil der Bundeswehr und die Bundeswehr ist Teil der NATO. Und damit habe ich auch schon natürlich skizziert, wie ich und auch meine Frauen und Männer hier in der Panzerbrigade 45 ihre Informationen bekommen, erhalten, gerade natürlich auch zu den aktuellen Entwicklungen im Ukraine-Krieg. Wir sind Teil der NATO, Teil des mächtigsten Verteidigungsbündnisses der Geschichte. Und in diesem Falle erhalten wir natürlich von dieser NATO beginnend und wir als Bundeswehr sind ein Teil davon, hier unser Lagebild in der Detailtiefe, die ich zur Erfüllung meines Auftrages brauche.
Und dann gibt es bei Ihnen ein tägliches Briefing oder mehrmals am Tag oder sind die Abstände dann doch größer?
Ja, ich habe natürlich eine gerade auf die Lage gegnerischer Kräfte, wie wir sie nennen, spezialisierte Abteilung. Das ist die Generalstabsabteilung 2, die sich damit intensiv beschäftigt und auch auf den höheren Führungsebenen natürlich vorhanden ist. Diese brieft mich entweder anlassbezogen, aber wir haben natürlich auch das sogenannte Commanders Update Brief, wo ich natürlich auch die Informationen bekomme. Und das ist auch klar, dass jedes unserer Briefing beginnt mit der Feindlage, mit der Lage gegnerischen Kräfte. Das ist ganz, ganz wichtig, dass wir hier die Informationen erhalten, die wir zur Erfüllung auch unseres Auftrags am Ende des Tages brauchen.
Und das ist das, was in diesem Briefing das Wichtigste ist? Oder gibt es noch andere Dinge, die für Sie, für Ihre Tätigkeit dort vor Ort besonders wichtig sind?
Na, das ist natürlich nur ein wesentlicher Baustein, aber es führt natürlich auch immer wieder uns vor Augen, warum ist die Bundeswehr hier in Litauen? Warum ist die Panzerbrigade 45 Litauen hier vor Ort und warum soll diese bis Ende 2027 als kriegstüchtige Brigade einen deutschen wesentlichen Beitrag zur NATO-Abschreckungsverteidigungsfähigkeit leisten? Und das ist natürlich insgesamt, um das große Bild nochmal zu zeichnen, wir sind Teil der NATO-Abschreckungsverteidigungsfähigkeit in der Zukunft und leisten auch bereits heute dazu einen Beitrag zusammen im Rahmen unserer Division. Und das Ganze beruht ja aufgrund von NATO-Beschlüssen, der Gipfel von Madrid, von Gipfel von Vilnius, wo das entschieden worden ist. Und diese Entscheidung unseres Staats- und Regierungschefs ist ja erfolgt aufgrund der Lageentwicklung durch Russland, durch den furchtbaren russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine.
Dann schauen wir mal auf den Stand der Dinge. Herr Bühler, zunächst vielleicht mal wieder ein kurzer Überblick zur aktuellen Lage.
Ja, trotz aller diplomatischen Bemühungen, politischen Bemühungen greift die russische Armee mit unverminderter Gewalt an. In manchen Abschnitten hat man den Eindruck, dass die Russen noch mehr als sonst darauf bedacht sind, möglichst viel Geländegewinne zu machen. Ihr Schwerpunkt liegt weiterhin, das haben Sie eingangs gesagt, auf dem Großraum Burgowsk. Dort hat sich in den letzten zwei Wochen eine kritische Lage für die Ukraine entwickelt, auf die wir sicher gleich zu sprechen kommen. In engem Zusammenhang damit steht der Raum Konstantinjewka etwas östlich davon. Und der dritte Raum, in dem die Ukraine Probleme hat, ist der Raum Kupjansk und das nicht erst seit heute. Die Luftangriffe beider Seiten dauern an, russische Drohnenangriffe unverändert auf überwiegend zivile Ziele, ukrainische Drohnenangriffe auf militärische oder kriegsrelevante Ziele in Russland und in den besetzten Gebieten.
Vielleicht können wir uns heute schwerpunktmäßig mal auf den Raum Pokrovsk konzentrieren, aber bevor wir dorthin kommen, will ich ganz kurz mal die Region Sumy erwähnen. Also eher so im Norden der Front, hier hat die Ukraine offenbar leichte Fortschritte gemacht, beziehungsweise hat sie welche gemeldet und beispielsweise von der Befreiung weiterer Ortschaften gesprochen?
Also Fortschritt heißt in diesem Fall, dass die Ukraine weiterhin erfolgreich verteidigt. Sie darf auf keinen Fall zulassen, dass die Stadt Sumy in die Reichweite der russischen Artillerie oder russischer Drohnen kommt, und zwar dieser kleinen Drohnen, FPV-Drohnen. Dies ist in den letzten 3 bis 4 Wochen tatsächlich gelungen. Die Russen haben keine Geländegewinne Richtung Süden mehr machen können. Das Verteidigungsgefecht wird in diesem Abschnitt sehr beweglich geführt. Es gibt keine starre Frontlinie. Angriffe, Gegenangriffe finden auf beiden Seiten statt. Und so kommt es schon vor, dass die Kontrolle über manche Siedlungen, jetzt spiele ich auf die beiden Ortschaften da an, zuweilen wechselt. Dabei hat die eingesetzte russische Luftlandedivision schwere Verluste erlitten, obwohl sie dem Namen nach eine Eliteeinheit ist. Eine offenbar geplante Verlegung der ebenfalls dort eingesetzten Marineinfanterie in den Großraum Pokrowsk ist deshalb unterblieben.
Dann schauen wir mal jetzt in Richtung Pokrowsk und Umgebung. Das ist ja also offenbar nach wie vor der Schwerpunkt der russischen Angriffe. Es gab einige, alarmistische Meldungen zur Entwicklung dort. Es war von einem Durchbruch die Rede. Und wenn man sich beispielsweise die Karte von Deep State anschaut, dann findet man dort anscheinend auch eine Bestätigung dessen. Nördlich von Pokrowsk, also das meint, dass das schon gut 40, 50 Kilometer nördlich sein können, sieht es so aus, als seien die Russen durch Verteidigungslinien gebrochen und verhältnismäßig weit Richtung Norden vorgestoßen. An einem Tag haben sie dort wohl eine Schneise von gut 10, 12, 13 Kilometern Tiefe geschlagen.
Also das ist richtig. Den Russen ist dort ein taktischer Einbruch in die erste Verteidigungslinie gelungen, der noch sehr schmal, aber 10 bis 15 Kilometer tief ist. Das sieht auf der Karte aus wie ein Finger, der nach Norden zeigt. Eine Schneise zu schlagen war da, denke ich, nicht notwendig, wenn mein Lagebild stimmt. Wenn man damit meint, dass dort der Vormarsch erkämpft werden musste. Die Front ist in der Ukraine so überdehnt, dass es immer wieder Abschnitte gibt, die verteidigt werden. Aber es gibt auch Abschnitte, die nur überwacht werden, zum Beispiel durch Drohnen. Und wenn sich dort etwas tut, dann muss man sehr schnell Reserven heranführen, die Artillerie einsetzen, Drohnen einsetzen. Die russische Taktik auf der anderen Seite ist dabei, eben genau diese Lücken zu finden und dann hinter die ukrainischen Linien einzusickern. Das ist nicht neu, das haben wir schon an einigen Orten gesehen. Meist gelingt das nicht und das verursacht die hohen Verluste, zumal für diese riskanten Einsätze in der Regel nicht die bestausgebildeten Soldaten eingesetzt werden, sondern junge, schlecht ausgebildete Neulinge in der Einheit. Aber in diesem Fall ist es passiert, der Einbruch ist gelungen, da gibt es keinen Zweifel.
Und inwieweit ist dieser Vorstoß, personell von den Russen untersetzt? Sind das dort größere Einheiten, größere Trupps, die vorgedrungen sind oder, wenn ich es mal salopp sage, 5 Soldaten mit Motorrädern 10 Kilometer nach Norden gefahren und dann haben sie sich dort in den Schützengraben geworfen?
Also das sind, wie Sie sagen, kleine Trupps von Soldaten, die sich dann im geeigneten Gelände festsetzen, hinter der Front. Verwirrung bei dem Verteidiger hervorgerufen, die russische Artillerie und Drohnen abrufen können und im Übrigen auf Entsatz durch größere russische Einheiten warten und diese auch lenken können in dem Sinne, hier ist die Lücke, hier muss der Vorstoß erfolgen.
Und das heißt, dieser Vorstoß war auch kein regelrecht geplanter, angestrebter, sondern auch eher zufälliger, also wo man sagen kann, ne, Glück gehabt.
Ich glaube, es war schon ein geplanter Vorstoß. Da deutete es sich ja, als wir den letzten Podcast aufgenommen haben, vor 14 Tagen schon an. Also Ziel war offensichtlich die Kontrolle der Versorgungsstraße, die von der Kleinstadt Dobropilja, das liegt 30 Kilometer etwa nördlich von Pokrowsk. Also von dieser Kleinstadt führt diese Straße nach Nordosten, nach Kramatorsk und dann weiter nach Lyman. Und es ist schon eine wichtige Versorgungsstraße und das war offensichtlich das Ziel, sie unter Kontrolle zu bringen. Und das ist mit diesem Vorstoß erstmal gelungen.
Und welche militärische Bedeutung, wenn man sich den größeren Frontverlauf dort anschaut oder die operative Lage, vielleicht sogar die strategische Lage, welche militärische Bedeutung hat dieser Vorstoß?
Also zunächst erstmal eine taktische Bedeutung, wie ich es gerade beschrieben habe. Die Versorgung wird erschwert im Raum für die Ukraine. Aber er kann auch eine operative Bedeutung gewinnen. Vielleicht war das von den Russen auch so geplant, das wissen wir nicht oder noch nicht. Wenn es den Ukrainern nicht gelingt, diese eingesickerten Gruppen von Soldaten so schnell wie möglich unschädlich zu machen, bevor die Russen Verstärkungskräfte heranführen können. Die Ukrainer berichten, dass dies auch einzelnen Gruppen passiert ist, die bekämpft, getötet oder gefangen genommen worden sind. Aber offenkundig sind nach wie vor, und zwar schon nördlich dieser Stadt Dobrovilja, genauer gesagt nordostwärts von der kleinen Stadt dort, die Soldaten in Stellungen, in Verstecken und warten auf ihren Entsatz durch die Verstärkungskräfte.
Das sind aber also genau solche Durchbrüche, die die Ukraine fürchten muss, wo sie also wirklich genau aufpassen muss. Habe ich das recht verstanden?
Ja, genau. Also ich sagte ja vorhin, der Finger zeigt nach Norden und die Fortsetzung des Angriffs kann tatsächlich zu einem operativen Durchbruch führen. Die Angriffsachse läuft genau parallel zu dem Festungsgürtel, den wir schon häufiger besprochen haben, im Donbass mit den Städten Konstantinjewka, Kramatorsk, Slawiansk. Aus einem kleinen taktischen Einbruch kann also ein operativer Durchbruch werden, der eine Umfassung des Festungsgürtels von hinten, also von Westen her, zum Ziel hat. Ob das so kommt, kann man jetzt noch nicht sagen, glaube ich. Das hängt von der Geschwindigkeit der Ukraine ab, mit der sie jetzt in der Lage ist, die Reserven heranzubringen. Und dann natürlich auch davon, ob die Russen auch genügend Kräfte zur Verfügung haben, um dann über einen Raum von 50 Kilometern, 80 Kilometern hinweg anzugreifen. Was auch ein hohes Risiko beinhaltet.
Ja. Zu den Kräften, die die Ukraine möglicherweise noch nachführt, komme ich gleich noch. In der Presse war unter anderem zu lesen, dass die Russen dort Verteidigungsstellungen eingenommen haben, die völlig unbesetzt waren. Das liest sich erstmal schlimm. Sie haben ja auch angedeutet, dass da einige Stellungen oder einige Abschnitte auch nur überwacht werden. Aber natürlich muss man sich fragen, also was wäre denn gewesen? Also wenn man dort noch ukrainische Soldaten vorgefunden hätte, das wäre ja für die Sieger auch nicht gut ausgegangen. Also insoweit, wenn ich Sie recht verstanden habe, ist das was völlig Normales.
Also ich habe das gesehen, ich habe die Bilder auch gesehen. Das waren Stellungen in der Tiefe, die die Ukrainer angelegt hatten, die aber zu dem Zeitpunkt nicht besetzt waren. Das ist vollkommen normal. Man besetzt die zweite und die dritte Linie nicht, sondern man besetzt sie erst dann, wenn es auch erforderlich ist. Es wäre natürlich gut gewesen, wenn man die Entscheidung getroffen hätte, sie zu besetzen, als der Einbruch sich abzeichnete. Und das ist natürlich sofort im Bild festgehalten worden und an russische Militärblocker weitergegeben worden. Und so fand das den Weg dann auch in westliche Medien. Wenn sie besetzt gewesen wären, wäre der Vorstoß nicht so einfach möglich gewesen. Und es wäre für die Russen nicht gut ausgegangen, glaube ich, nicht für die Ukrainer.
Aber wenn die Russen jetzt drin sitzen und da wird es sozusagen wiederum von Stunde zu Stunde schwerer, die dort aus diesen ausgebauten Stellungen zu vertreiben.
Das mag so sein, aber wir wissen ja gar nicht, ob sie da noch drin sitzen. Die Ukrainer schon und sie werden Gegenmaßnahmen ergreifen, zum Beispiel Artillerie oder Drohnen. Es kann aber auch sein, dass sie einfach weiter nach Norden marschiert sind. Also in einer solchen Lage der Verwirrung beim Verteidiger ist es besser, in Bewegung zu bleiben, als starr irgendwo in Stellungssystemen zu verharren, die den Ukrainern genau bekannt sind und dann die Reaktion der Ukrainer abzubekommen.
Die Ukraine hat natürlich auf die Ereignisse dort reagiert, beziehungsweise auf die Meldungen über Ereignisse dort. Ich will da mal zwei Sachen rausgreifen. Also zum einen, was die Öffentlichkeitsarbeit betrifft, da hat man Frontdurchbrüche dementiert. Da kann man nun sicher Fragen haben, weil wenn man auf die Karte schaut, dann sind die Geschehnisse ja dort schon sehr deutlich erkennbar. Und ich weiß nicht, ob das hilfreich wäre, sich auf Diskussionen einzulassen, die dann darum kreisen, also wie man Frontdurchbrüche definiert.
Naja, ich habe auch gerade davon gesprochen, dass es ein operativer Durchbruch sein könnte in der Zukunft. Ich habe von einem Einbruch gesprochen und das ist eben die Sprache der Militärs und das finden sie dann wieder in der Öffentlichkeitsarbeit, wenn dort ukrainische Offiziere sich äußern. Darüber hinaus, glaube ich, ist es normal, dass es in einer solchen Lage Unklarheiten gibt, Verwirrung, widersprüchliche Aussagen. Die Informationen, die man hat, sind nicht richtig auf höherer Ebene. Aber heute steht fest, zweifellos ist ein Einbruch gelungen. Ob es ein Durchbruch operativen Maßstabs wird, das wird sich zeigen. Es ist übrigens nicht das erste Mal, wie ich es jetzt da in Medien heute Morgen gelesen habe, dass so etwas passiert. Ich erinnere an die kleine Ortschaft zwischen Avdiivka und Pokrovsk. Otscharotynje, spreche ich es aus, alle ukrainischsprachigen, russischsprachigen mögen mir das verzeihen. Also es liegt auf halbem Weg zwischen Avdiivka und Pokrovsk und da ist sowas Ähnliches passiert. Es kam aber nicht zum Durchbruch, aber immerhin ist der Vormarsch auf Pokrovsk schneller gelaufen, als es normal gewesen wäre, aufgrund eines einfachen taktischen Fehlers, der offensichtlich auch hier bei den Ukrainern gemacht wurde, sonst wäre es dazu nicht gekommen.
Jetzt will ich noch mal kurz nachfragen zum Verständnis, Herr Bühler. Wir haben ja hier offenbar Unterschiede in den Begriffen, also Einbruch und Durchbruch. Wie kann man denn sozusagen, oder andersrum, wie definieren Sie denn das eine und das andere? Wie kann man es unterscheiden?
Naja, ein Einbruch meint man, das ist auf der taktischen Ebene, dass man die erste Verteidigungsstellung nimmt und auch darüber hinweg in die Tiefe angreift. Und wenn ich von einem operativen Durchbruch spreche, dann spreche ich von einem Maßstab, der ungleich größer ist, der dann tatsächlich so weit führt, dass dort keine Kampftruppe mehr ist, sondern da sind nur noch Logistiktruppen und da kann man dann durchstoßen, so weit, wie es die eigene Kraft zulässt, also die Kraft der Russen und die Truppenteile der Russen, denn sie müssen ja, je weiter sie sie dann durchstoßen, desto mehr müssen sie darauf achten, dass links und rechts ihre Flanken auch gesichert werden.
Die zweite Sache, die ich ansprechen wollte, man konnte lesen, dass das erste Azov-Korps der Nationalgarde verkündet hat, dass man in Pokrovsk Verteidigungsstellungen übernehmen werde. Was heißt denn das? Also man kann ja auch hier ein bisschen hin und her gerissen sein. Man hört den Namen Azov und denkt an die Soldaten, die sich in Mariupol verteidigt hatten. Andererseits liest man Nationalgarde und dann überlegt vielleicht der eine oder andere, naja, das ist doch sicher nur so eine Art Hilfsarmee.
Nein, so ist es nicht. Also das neue Azov-Korps wurde aufgestellt im Frühjahr diesen Jahres als erster Großverband der Ukraine. Die Ukraine, da haben wir im Podcast drüber gesprochen, will ja eine neue Heeresstruktur einnehmen, weg von einzelnen Brigaden, sondern Zusammenfassung von Brigaden unter dem Begriff Korps. Das Azovs-Korps hat 5 Kampfbrigaden. Wir würden sagen, Herr Huber, das ist eine starke Division. Die 10. Panzerdivision hat in der letzten Übung 4 Brigaden geführt, ihre war eine davon. Das Azov-Korps ist aus der Azov-Brigade hervorgegangen. Jetzt kommen wir zu Mariupol und zu der Geschichte dieses Korps. Es gehört zur Nationalgarde, formell ja, aber es ist sicher eher ein kampfkräftiger Großverband als eine Hilfsarmee. Und Sie haben jetzt den Auftrag, den Einbruch zu beseitigen und einen operativen Durchbruch zu verhindern.
Okay, dann lassen wir mal das Geschehen am Boden. Wir müssen noch auf die gegenseitigen Luftangriffe schauen, also auf die Ziele teils weit hinter der Frontlinie. Fangen wir vielleicht mal bei den Russen an.
Zunächst ein Rückblick auf den Monat Juli. Die russische Armee hat im Juli die Ukraine mit 3.800 Shahed-Drohnen angegriffen, 128 ballistischen Raketen und 132 Marschflugkörpern. Das teilte die Ukraine gerade in ihrer Monatsbilanz für den Juli mit. Die vergangenen 14 Tage lag die Zahl der eingesetzten Drohnen zwischen 45 und 162. Also es gibt ungefähr einen täglichen Durchschnitt von knapp 80 pro Tag. Es gab nur einen Tag, an dem mehr als 300 eingesetzt worden sind. Das war in der Nacht vom 30. auf 31. Juli. Das ist deutlich weniger als in den Monaten Juni, Juli. Dafür gibt es sicher Gründe, dazu komme ich gleich. Aber zunächst müssen wir mal die kalte Statistik verlassen. Das Ziel dieser Luftangriffe ist nach wie vor, die Bevölkerung zu terrorisieren. Die Drohnen fliegen vorprogrammiert Flugrouten über die gesamte Ukraine, um an möglichst vielen Orten Luftalarm auszulösen, die Bevölkerung nachts zu verunsichern, sie in Schutzräume zu zwingen. Wenn sie nicht abgeschossen oder durch elektronische Maßnahmen abgelenkt werden, treffen sie dann genau die vorprogrammierten Ziele, die auch während des Fluges nicht mehr geändert werden können. Also es liegt in der Natur der Navigationssysteme, dass bewegliche oder verlegbare Ziele nicht angegriffen werden. Der Planungszeitraum ist zu lang für solche Operationen, um kurzfristige Verlegungen zu berücksichtigen. Und das Ziel muss bei der Planung eines Einsatzes noch auf dem Boden eingegeben werden. Das heißt, die Ziele sind alles feste Ziele und fast ausschließlich, wie ich vorhin schon sagte, feste, unbewegliche zivile Infrastruktur. Manchmal ist es auch ein Rüstungsbetrieb oder ein militärischer Flugplatz, aber das kommt in ganz seltenen Fällen vor. Der schwerste Angriff, den ich gerade genannt habe, am 30. 31. zielte auf den Raum Kiew, nicht nur mit Drohnen, sondern auch mit Marschflugkörpern vom Typ Iskander. Insgesamt haben 31 Drohnen und 5 Marschflugkörper ihre vorher einprogrammierten Ziele getroffen. Zusätzlich melden die Ukrainer, schlugen Trümmer von abgeschossenen Drohnen an 19 Stellen in der Stadt ein. Die Folge waren insgesamt 31 Tote und etwa 160 Verletzte, darunter auch Kinder. Es war einer der schwersten Luftangriffe auf die Stadt Kiew. Es klingt jetzt ein wenig zynisch vielleicht, wenn ich das jetzt gleich anschließe, aber so ist es nicht gemeint, das wissen Sie, Herr Deisinger. Ich denke, der Grund, warum die Russen sich eine, mit Ausnahme dieses einen Tages, eine augenscheinliche Zurückhaltung auferlegen in diesen letzten 2 Wochen, ist, dass sie nicht den gleichen Fehler machen wie bei vormaligen Gesprächsrunden. Und den US-Präsidenten, der wieder auf Russlandkurs zu sein scheint, nicht wieder gegen sich aufbringen wollen. Also ich hoffe, ich täusche mich nicht. Aber die Russen haben aus der Emotionalität von Trump sicher gelernt. Seine vorübergehende Wut auf Putin waren ja genau diese Luftangriffe, die bei ihm die Erkenntnis reifen ließ, dass Putin nicht wirklich an einer Verhandlungslösung interessiert ist.
Wenn wir die Russen mit Trump umgehen oder gelernt haben, mit ihm umzugehen, da kommen wir sicher später auch nochmal drauf zu sprechen. Vielleicht mal Frage an General Christoph Huber, also den Kommandeur der Panzerbrigade 45 in Litauen. Herr Huber, immer wieder verirren sich ja oder verirren in Anführungszeichen sich russische Drohnen auch auf NATO-Gebiet, also auch nach Litauen, das ist vor gar nicht allzu langer Zeit. Inwieweit ist das dann eigentlich ein Thema für Sie?
Ja, das ist natürlich für uns ein Thema. Es ist für Litauen ein Thema, es ist für die NATO ein Thema, die Verletzung von NATO-Bündnisgebieten. Das gilt natürlich auch für den Luftraum des NATO-Bündnisgebiets. Und wir hatten ja erst vor kurzem jetzt zwei Zwischenfälle mit Drohnen. Und das wird natürlich von uns, ja, von dieser Stelle wirklich sehr, sehr ernst genommen. Und man schaut sich das an, was das ist. Und in der Regel, das kann man schon sagen, muss man natürlich auch zur Kenntnis geben, dass das nicht zum ersten Mal passiert ist, sondern wir hatten das ja auch zu Beginn des Krieges bereits im Südosten der Ostflanke der NATO, als hier Rumänien, Bulgarien von Drohnen, Teilen von Drohnen auch getroffen worden sind. Das ist leider ein Erscheinungsbild der heutigen Zeit. Und wichtig ist, dass wir als NATO alles dafür tun, den Luftraum auch hier zu schützen. Und dazu hat die NATO auch Maßnahmen ergriffen und wird es auch weiter in der Zukunft tun. Wir schauen uns die Lageentwicklung genau an.
Dann nochmal zurück zu Herrn Bühler. Herr Bühler, wenn wir auf die Angriffe der Ukraine auf Ziele im Hinterland der Russen schauen, also die gehen ja auch weiter und die sind auch nicht erfolglos. Stichworte hier vielleicht jetzt die letzten Ölraffinerie, ein Werk für Raketenteile hat man auch getroffen.
Ja, also diese Drohnenangriffe auf militärische Ziele gehen weiter, auch mit Erfolg, wie Sie sagen, wobei der Erfolg mit Blick auf den unmittelbaren Effekt auf die russischen Militäroperationen nach wie vor sehr schwer einzuschätzen ist. Dazu sind die Drohnen, die die Ukraine hat, auch nicht für alle Fälle die geeigneten Waffen. Auch das ist unverändert. Ich will jetzt nicht alle Angriffe aufzählen, wir wollen ja gleich mit General Huber sprechen, aber folgende Zielkategorien sind unverändert. Das sind Ölraffinerien, Öldepots, Sie hatten es gerade genannt, die zum Teil bereits mehrfach angegriffen wurden. Das sind weiterhin Eisenbahnanlagen, die für den Transport der Unmengen von Versorgungsgütern, die in der Ukraine für eine Armee von über 600.000 Soldaten unverzichtbar sind. Wichtige Rüstungsbetriebe, Luftverteidigungsstellungen, Raketenstellungen, wie jetzt gerade wieder auf der Krim in diesen Tagen, Militärflugplätze in den letzten Tagen bei Milarovo im Westen Russlands, in Krasnodar, in Saki auf der Krim. Bei letzterem Angriff wurden mindestens ein Kampfflugzeug zerstört und mehrere andere beschädigt und das Munitionsdepot des Flugplatzes angegriffen. Eine neue Kategorie von Zielen wurde allerdings in der letzten Woche eingeführt, die bisher nicht angegriffen worden sind. Das sind russische Kasernen von Truppenteilen, die in der Ukraine eingesetzt sind. Es ist ja nicht so, dass die russischen Truppenteile komplett in die Ukraine gehen, sondern Teile bleiben zurück und bilden neue Soldaten aus. Sie versorgen aus ihren Heimatbasen die Truppe vor Ort, also insbesondere dann mit neu ausgebildeten Ersatzsoldaten. Und genau diese Truppenteile sind jetzt vermehrt in den letzten 14 Tagen angegriffen worden. Es ist nicht nur ein Fall, sondern es sind 5, 6 Kasernen dort angegriffen worden.
Okay, dann kommen wir mal zu den politischen Entwicklungen. Da steht natürlich ganz vorne das Treffen zwischen Trump und Putin, das es am Freitag geben soll. Ich will das trotzdem mal noch eine Minute nach hinten schieben, weil die Antwort von Herrn Bühler auf das Folgende sicher wie immer sehr kurz und bündig erfolgen wird. Herr Bühler, Medvedev schlägt mal wieder verbal um sich, oder öfter tut er das ja, hat eine Reaktion des US-Präsidenten provoziert, der dann sagt, dass er mal eben 2 Atom-U-Boote näher an Russland befohlen hat. Mal abgesehen davon, was tatsächlich dahinter steckt, aber es scheint doch so zu sein, dass man in Russland sehr genau weiß, welche Knöpfe man bei Trump drücken muss, um diese oder jene Reaktion zu bekommen. Wie gefährlich ist das, dass der das offenbar gar nicht merkt?
Also das sind jetzt in der Frage so viele Komplexe angesprochen. Da muss die Antwort natürlich auch ausführlicher ausfallen.
Ich habe geahnt, dass Sie einen Grund finden.
Ich nehme nicht, genau. Also selbstverständlich haben die Russen Persönlichkeitsprofile von Politikern, aber auch von Militärs, die von langer Hand angelegt sind und immer wieder verfeinert werden. Insofern können sie mögliche Reaktionen in der Tat einschätzen oder sie versuchen es zumindest. Also in diesem Fall hat der angeblichen Verlegung von Atom-U-Booten hat Trump allerdings zu Recht auf die nuklearen Drohungen von Medvedev, der das ja schon 3,5 Jahre so macht, angemessen reagiert, wie ich finde. Und indirekt darauf aufmerksam gemacht, dass die USA auch ein Nuklearpotenzial zur Verfügung hat. Allerdings sind diese Fragen, die mit nuklearer Abschreckung zusammenhängen, alle streng geheim. Den Russen aber aufgrund der Transparenz im Nuklearbereich, die beide Großmächte, die größten Nuklearmächte der Welt untereinander pflegen, sehr gut bekannt. Das weiß ich aus eigener Erfahrung. So funktioniert ja auch nukleare Abschreckung. Man will ja, dass dem möglichen Gegner die Instrumente bekannt sind. Und so kam es, dass ein ehemaliger General Russlands und heutiger Parlamentsabgeordneter auf die Aussage von Trump sehr gelassen reagierte und im Grunde genommen gesagt hat, wir wissen, wo die U-Boote sind und wie viele es sind. Und er hat das nicht als eskalatorisch empfunden. Im Gegensatz dazu, bei uns im Westen, da sprach man gleich von Eskalation von Trump. Einige brachten Atom-U-Boote mit Atom-U-Booten mit Nuklearwaffen an Bord durcheinander, spekulierten über Reichweiten und so weiter. Tatsache ist, und ich glaube, das muss man auch mal sagen, das sind alles öffentlich zugängliche Fakten. Die USA haben knapp 70 Atom-U-Boote. Das heißt, U-Boote, die keinen Diesel oder andere Antriebe haben, sondern einen kleinen Nuklearreaktor an Bord haben, mit dem sie auf Jahrzehnte hinaus mit dem Nukleartreibstoff, also angereicherten Uran, operieren können. Ihre Verweilzeit auf See ist nicht wie bei anderen U-Booten vom Treibstoff abhängig. Den haben sie an Bord, wie ich schon gerade sagte, sondern von den notwendigen Wartungsarbeiten, die auch bei U-Booten notwendig sind, vor allen Dingen aber von der Belastbarkeit der Besatzung und ihrer Versorgung. Das heißt, man kann von einer Faustregel ausgehen, dass man, um ein Schiff oder ein Boot einsatzbereit in See zu haben, 3 Schiffe oder wie hier 3 U-Boote benötigt. Ein Drittel ist einsatzfähig in See, ein weiteres Drittel ist in der Werft und ein letztes Drittel ist beim Herstellen der Einsatzbereitschaft, also insbesondere bei der Ausbildung von Besatzungen. Also das reduziert das Potenzial ganz erheblich. Und wenn man jetzt auf die Atom-U-Boote mit Nuklearwaffen an Bord schaut, da haben die USA bis zu 18 U-Booten der Ohio-Klasse, so heißt die. Das heißt, sie können bis zu 6 Booten einsatzbereit in See haben, in der Realität vielleicht 4 bis 5 heute. Und diese U-Boote, die meinte Trump in seiner Replik auf die Nukleardrohungen von Medvedev, sie können mit bis zu 24 strategischen Nuklearwaffen mit jeweils mehreren Nuklearsprengkörper bestückt werden. Und sie stellen den großen Nuklearstaaten eine Zweitschlagsfähigkeit zur Verfügung. Das heißt, selbst wenn ein Angreifer alle landgestützten Nuklearwaffen und zusätzlich die Waffen ausschaltet, die durch die strategischen Bomber transportiert werden, dann hat Russland oder auch die USA Nuklearwaffen zur sogenannten Zweitschlagsfähigkeit. Man nennt also alle 3 Möglichkeiten die nukleare Triade. Nun haben diese Boote der USA eine Waffenreichweite von deutlich über 10.000 Kilometer. Sie brauchen deshalb nicht näher an Russland herangeführt werden. Sie sind ebenso wie die russischen U-Boote zu jeder Tag- und Nachtzeit das ganze Jahr über in ihren Einsatzräumen in See, von denen aus sie die Ziele sicher erreichen können. Und diesen ganzen Zusammenhang, den kennt natürlich dieser russische General und heutige Parlamentsabgeordnete. Und deshalb war das überhaupt kein Aufreger für ihn, im Gegensatz zu manchen anderen bei uns.
Aber diese öffentliche Reaktion, also die Ankündigung mit diesen U-Booten, hätte sich Trump doch vielleicht trotzdem besser verkniffen. Also wenn man schon manipulierbar ist, dann sollte man doch als großer Dealmaker darauf bedacht sein, das nicht zu zeigen.
Also insgesamt hat er recht, dass er auf das Abschreckungspotenzial der USA hinweist. Aber man macht sich natürlich angreifbar, wenn es so wirkt. Als wisse der Oberbefehlshaber auch der nuklearen Fähigkeit nicht alles so, wie er es eigentlich wissen sollte. Aber so spricht Trump eben. Wir hatten es am Anfang.
Ja. Stichwort Manipulation. Damit sind wir schon beim Treffen von Trump und Putin, das also übermorgen stattfinden soll. Sie hatten ja hier im Podcast schon vermutet, dass dem Kreml kurz vor Ablauf des Ultimatums von Trump etwas einfallen würde, um dieses Ultimatum quasi auszuhebeln. Und eigentlich muss man sagen, Sie hatten wieder mal recht. Ne?
Also ich will ja da gar nicht recht haben, aber... Und so schwierig war es ja auch nicht, wenn man das ganze Spiel da mit der Trump-Administration und ihrem Chefverhandler Witkoff ansieht. Da äußert sich Trump vor einem Monat enttäuscht von Putin. Er droht Sanktionen an, Sekundärsanktionen, setzt ultimative Fristen, erst 50 Tage, dann verkürzt auf 12, dann nochmal verkürzt auf 10. Und kurz vor Ende der Frist in der letzten Woche kommt dann Witkoff mit dem Vorschlag Putins für ein zeitnahes Treffen zurück. Und das wird nun am Freitag stattfinden. Und natürlich sind all das, was er angedroht hat, Trump, findet nicht statt. Und das erleben wir nicht zum ersten Mal, sondern diese Aktion und Reaktion haben wir schon mehrfach in dieser Richtung erlebt.
Das heißt also, Sie erwarten von dem Treffen am Freitag auch nicht wirklich was Substanzielles?
Also Gespräche sind ja immer gut. Ich würde mich freuen, wenn das Ergebnis ein Waffenstillstand wäre. Ich fürchte aber, es wird so nicht kommen. Ich sehe überhaupt keine Hinweise, dass es irgendeine Bewegung bei den Russen gibt, die nicht auf eine Kapitulation der Ukraine durch Erfüllung der Forderungen Putins hinauslaufen würde. Also das sehe ich einfach nicht und deshalb erwarte ich jetzt erstmal nichts, sondern erhoffe mir einen Waffenstillstand oder einen Schritt dazu, aber größere, weitere Ergebnisse erwarte ich dann nicht.
Aber immerhin hat ja der ukrainische Präsident auch davon gesprochen, dass es eine große Chance auf Frieden gebe. Und heißt das nicht auch immer, also dass sich die Großen dann treffen, wenn man eigentlich schon was Handfestes entschieden hat, dass die nur noch ihren Wilhelm drunter machen?
Naja, man bereitet natürlich so einen Gipfel normalerweise sehr detailliert vor, aber in diesem Fall ist es nicht so. Man kann schon davon ausgehen, dass Russland eine Strategie für dieses Gespräch hat. Putin wird sehr gut vorbereitet kommen. Putin hat ja auch eine ausgezeichnete Diplomatie um sich herum. Einen Außenminister, der dienstälteste Außenminister sein dürfte auf der Welt und den entsprechenden Unterbau. Die ausgezeichnete Diplomatie haben die Amerikaner zwar auch, aber beim Präsidenten und seinem Chefunterhändler Witkoff, da bin ich nicht ganz sicher, ob deren Analysen dann auch bei den Chefs ankommen. Also die FAZ hat in dieser Woche eine Abschrift von Aussagen Trumps zum Ukraine-Krieg vorgelegt, in ihrer Online-Version, muss ich sagen. Ich weiß nicht, ob es auch in der Druckversion stand. Das sind Aussagen, die er in diesen Tagen bei einem Pressegespräch gemacht hat. Die werden hier dokumentiert unter der Überschrift 13 Minuten Trump über die Ukraine. Also es lohnt sich wirklich, diese Dokumentation mal zu lesen. Und da kann man schon nachdenklich werden. Also zum Teil klingt das ziemlich wirr. Ich fürchte, dass Putin und seine Leute, die US-Delegation Trump, Witkoff, Vance, Hexet, sagte heute der Verteidigungsminister. Er muss mal sehen, wie seine Agenda am Freitag aussieht. Und es ist möglich, dass er dann teilnimmt. Auch eine Aussage, die ich mal so stehen lasse. Also ich glaube, dass die US-Delegation da über den Tisch gezogen wird und Putin insgesamt aus dem Gespräch als mindestens gestärkt hervorgeht.
Wenn man über den Tisch gezogen wird, dann sitzt man zumindest erstmal am Tisch. Das trifft nicht für jeden zu. Es sind ja erstmal jetzt diplomatische Bemühungen der Amerikaner und die Europäer versuchen ja immer wieder, sich ins Spiel zu bringen. Gelingt ihnen jetzt wahrscheinlich nicht in dem Maße, wie sie selbst wünschen würden. Wie würden sie denn die aktuellen Ergebnisse beurteilen?
Also die Ukraine und die Europäer sind in der Tat nicht eingeladen. Da ist es schon ein diplomatischer Erfolg, dass ja heute Abend, eine Videokonferenz europäischer Staats- und Regierungschefs stattfinden wird. Auch die Kommissionspräsidentin nimmt teil und wie ich heute Morgen gerüchteweise gehört habe, auch der Präsident Zelensky in Person nach Berlin kommt zu dieser Videokonferenz. Und zu dieser Konferenz werden dann später Trump und Vance zugeschaltet werden. So ist meine Information. Offensichtlich ist das eine deutsche Initiative. Es geht wohl darum, das Schlimmste zu verhindern, nämlich dass über die Köpfe der EU und der Ukraine Absprachen zwischen USA und Russland getroffen werden, die gegen unsere Sicherheitsinteressen gerichtet sind, also der Europäer, und natürlich auch gegen die Interessen des Opfers dieses Krieges, also der Ukraine.
Und diese aktuellen politischen Gespräche, die fallen ja bei den Ukrainern aber offenbar auch auf einen deutlich veränderten Boden, sage ich mal. Ne? Das Meinungsforschungsinstitut Gallup hat wieder mal eine Umfrage gemacht und hat festgestellt, dass sich die Stimmung bei den Ukrainern gegenüber 2022 völlig gedreht hat. Also ich will gar nicht werten, ob das gut ist oder schlecht, aber es wird bei dem, was politisch passiert, doch irgendwie berücksichtigt werden müssen. 2022, so schreibt Gallup, war es noch so, dass 73% der Ukrainer dafür waren, bis zu einem Sieg ihres Landes zu kämpfen. 22% hätten es vorgezogen, dass die Ukraine eine schnelle Verhandlungslösung anstrebt. Jetzt, die Umfrage wurde Anfang Juli gemacht, haben sich 69% für eine solche schnelle Verhandlungslösung ausgesprochen und nur 24% wollen, dass bis zum Sieg gekämpft wird. Haben Sie den Eindruck, dass das in den entscheidenden ukrainischen und europäischen Köpfen tatsächlich schon angekommen ist?
Also Gallup ist ja ein Meinungsforschungsinstitut mit einem sehr guten Ruf und deshalb sind die Ergebnisse sicher seriös. Ich habe jetzt die Ergebnisse im Detail noch nicht sehen können, weil offensichtlich nur Eckpunkte bisher veröffentlicht worden sind, die jetzt bei vielen Medien zitiert werden. Ich denke, es spricht aber für die Seriosität von Gallup, dass sie auf ihrer Homepage sagen, dass sie in den besetzten Gebieten keine Umfragen machen können. Und ich gehe auch davon aus, dass dies für die über 8 Millionen Flüchtlinge weltweit gilt, insbesondere für die 2 Millionen davon, die in Russland sind. Insofern muss man die Überschriften sicher etwas relativieren. Aber der Trend ist zweifellos richtig und den will ich überhaupt nicht bestreiten. Die Kriegsmüdigkeit in der Ukraine ist zweifellos vorhanden. Das wird ja auch von vielen Korrespondenten vor Ort so berichtet. Oder auch von allen. Mir fiel jetzt keiner ein, der es anders sagt. Leider konnte ich bisher nicht feststellen, ob Gallup auch nach den Inhalten der Verhandlungslösung gefragt hat, wie es andere Meinungsforschungsinstitute auch schon gemacht haben. Also hier konnte man herauslesen, dass die Befragten nicht einverstanden waren, Gebiete für immer aufzugeben oder gar die ukrainischen Truppen aus den bisher noch besetzten Gebieten Donetsk, Saporischschja und Cherson zurückzuziehen. Also das resultiert in einem mir bekannten Stimmungsbild in der Ukraine. Es bleibt uns gar nichts anderes übrig, als um unsere Freiheit zu kämpfen. Und das wiederum korrespondiert auch mit einem Wert der Gallup-Umfrage zur Wahrscheinlichkeit einer Verhandlungslösung. Das haben Sie jetzt gerade nicht zitiert. 2/3 der Befragten sagen, dass eine Verhandlungslösung ziemlich unwahrscheinlich, bisher unwahrscheinlich ist. Also das ist jetzt meine Interpretation. Sie mag richtig sein oder auch nicht. Aber was in anderen Köpfen ankommt, das weiß ich nicht. Aber ich glaube, man muss es differenziert betrachten.
Ja. Meine Frage ging ja eher noch ein bisschen in eine andere Richtung. Also ich habe ja auch keine Zahlen, die ausdifferenzierter sind. Aber wenn zum Beispiel solche Sätze gesagt werden, wie wir sie oft von politischen Köpfen der Europäischen Union hören, auch in Deutschland, wir werden nicht akzeptieren, dass Grenzen mit Gewalt verschoben werden, setzt man sich da möglicherweise nicht über die Köpfe der Ukrainer hinweg? Also kann doch gut sein, dass die am Ende sagen würden, ach, soll Russland seine 4 Provinzen bekommen. Wenn man es ernst meint mit der Aussage, dass man den Willen des ukrainischen Volkes respektiert, dass allein die Ukraine über ihr Schicksal bestimmt, muss man sich dann solche Statements, wie das gerade genannte, nicht zumindest verkneifen?
Also ich halte den Satz des Kanzlers, auch der Außenminister drückt sich so aus, auch die anderen Staats- und Regierungschefs in Europa sagen das so, mit Ausnahme von Orban, glaube ich. Der Grundsatz, dass Grenzen nicht mit Gewalt verschoben werden dürfen, ist einer der fundamentalen Pfeiler unseres internationalen Rechts. Und das ist allgemein gültig so und gilt im Übrigen auch für andere Länder. Also ein Verstoß kann nicht akzeptiert werden, ohne dass die Gefahr besteht, dass sich Nachahmer finden und alte Grenzstreitigkeiten aus der Geschichte hervorholen. Eine andere Sache ist doch die, dass man die souveräne Entscheidung der Ukraine respektiert. Und wenn es so ist, wie Sie sagen, was ich bezweifle, dass die Ukraine irgendwann mal sagt und das mit einem Referendum hinterlegt, ach, soll er doch die 4 Provinzen bekommen, dann ist es so. Dann geht die Ukraine zwar ein hohes Risiko ein, dass Russland weitermacht, in meinen Augen, aber das können sie natürlich nicht verhindern und das wird man dann respektieren müssen. Aber das ist dann eine Entscheidung des ukrainischen Volkes.
Dann Punkt an dieser Stelle unter dieses Thema. Kommen wir zu General Christoph Huber, Kommandeur der Panzerbrigade 45 der Bundeswehr in Litauen. Hat sich ja die ganze Zeit schon einigermaßen zurückgehalten und auf jeden Fall sei an dieser Stelle nochmal gesagt, dass wir uns sehr freuen, Herr Huber, dass Sie sich die Zeit nehmen für diesen Podcast. Vielleicht können Sie auch erstmal noch kurz was zu Ihrer Person sagen, also im Grobschnitt, einiges klang ja ganz am Anfang schon an. Wie sind Sie denn an die Stelle gekommen, an der Sie jetzt gerade sind?
Zunächst mal ist es diese Stelle, die ich gerade innehabe, Herr Deisinger, Herr General Bühler, ich denke für mich wirklich die größte Ehre, wie auch sicherlich eine der vordersten Aufgaben, die ich in meinem Leben haben und innehaben darf. Und diese wirklich große Freude und Ehre zugleich hier, die Panzerbrigade 45 Litauen mit diesem tollen Team, den Soldatinnen und Soldaten dieser Brigade aufbauen zu dürfen, ja, das erfüllt mein Soldatenherz täglich mit großer, großer Freude. Und das ist wirklich eine Aufgabe, ja, der ich mich persönlich wirklich mit komplett verschrieben habe, mit Haut und Haar, das gerne angenommen habe. Und man kann aber auch sagen, es gibt einen gewissen Aufbau meiner Person genau für diese Funktion hier. Ich war bereits, als ich damals Bataillonskommandeur des stolzen Panzergrenadierbataillons 122 aus Oberfichtach war, hier in Litauen. Und zwar als Kommandeur der ersten Enhanced Forward Presence Battle Group im Jahr 2017 in Rucklau. Mit meinen deutschen Soldatinnen und Soldaten, aber mit auch den niederländischen, norwegischen Verbündeten, mit belgischen Soldaten und habe hier damals bereits Aufbauarbeit machen dürfen. Und auch das, darüber können wir gerne auch sprechen, war natürlich schon eine Reaktion auf die Entwicklungen durch das aggressive Vorgehen Russlands, die illegale Annexion der Krim, der schwelende Konflikt in der Ostukraine. Auch damals hat die NATO mit dem Gipfel von Warschau darauf reagiert und wir waren sichtbarer Ausdruck dieser Reaktion. Aber auch in der Folge hat mich Litauen, die NATO-Ostflanke, nie losgelassen. Ich war danach zuständig im Bundesministerium der Verteidigung für die Ausrichtung, die deutsche Ausrichtung, militärische Ausrichtung hier in dieser Region an der NATO-Ostflanke mit sicherlich einer gewissen Schwerpunktsetzung auch, insbesondere Landstreitkräfte des Heeres auf den nordosteuropäischen Bereich. Und in der Folge durfte ich im NATO-Hauptquartier dienen, im Stab des NATO-Generalsekretärs. Und auch hier zusammen mit meinem jetzigen Divisionskommandeur war ein Thema bestimmend von vorne weg. Und das war Deterrence und Defense an der NATO-Ostflanke. Das hat unser tägliches Handeln bestimmt und wurde dann leider durch den furchtbaren russischen Angriffskrieg vom Februar 2022 dann noch einmal deutlich akuter und wir haben damals auf Seiten der NATO alle Maßnahmen getroffen. Und letztendlich ist die Funktion, die ich jetzt hier innehabe, auch Ausfluss dieser Entscheidungen, die damals in der NATO vorbereitet worden sind, auf den Gipfeln von Vilnius insbesondere.
Sie sind wie alt? Ich meine, das kann man bestimmt bei Wikipedia nachlesen, aber wer es jetzt nicht gleich zur Hand hat?
Ja, ich bin noch 49 Jahre alt, werde in Kürze 50 im September und bin seit 1995 bei der Bundeswehr und wesentlichen kann man auch meine Karriere zusammen sagen, mit dem Wandel, den auch die Bundeswehr erfahren hat in genau dieser Zeit. Ich bin noch gekommen in eine Bundeswehr, geprägt stark von der Landes- und Bündnisverteidigung im Rahmen des Kalten Krieges, damals Mitte der 90er Jahre noch, aber auch schon beginnend mit den Einsätzen im Rahmen internationales Krisenmanagement, Kosovo und dann später Afghanistan, was mich persönlich sehr auch geprägt hat mit zwei Einsätzen, die ich dort durchführen durfte, auch einmal den Herrn General Bühler begleiten durfte nach Afghanistan. Das war sicherlich sehr, sehr prägend. Und dann kam der Wandel langsam auf der Zeitachse wieder hin zur leider nur wieder notwendig gewordenen Landes- und Bündnisverteidigung, dem Schwerpunkt der Bundeswehr, dem Schwerpunkt auch des Heeres. Und das hat so meine Karriere beschrieben, wie die vieler anderer Kameradinnen und Kameraden. Und nun sind wir wieder hier an der NATO-Ostflanke und verteidigen hier unsere Freiheit, unsere Werte. Und das ist ganz, ganz wichtig.
Herr Bühler, 49-50 Jahre, das ist noch ein gutes Alter, um noch ein bisschen mehr zu werden als Brigadegeneral?
Ja, ja, ganz sicher. Ich meine, Herr Huber wird ja mit 65 erst pensioniert werden als General. Vielleicht werden es auch 67. Ich will jetzt nicht unken, aber ich kann mir gut vorstellen, dass aus dem Brigadegeneral Huber noch einiges werden wird. Gell, Herr Huber, das darf ich doch sagen.
Vielen Dank, Herr General.
Antworten drauf.
Ich freue mich auf meine Aufgabe hier und die möchte ich so lange wie möglich wahrnehmen, Herr General.
Wir können ja ausmachen, dass wir mit jedem neuen goldenen Stern, Herr Huber, ein weiteres Mal reden hier im Podcast mit Ihnen. No?
Das wäre sehr schade, wenn ich dann nie wieder bei Ihnen sein durfte. Ich hoffe, dass ich sehr, sehr lange hier bleiben darf.
Ja. Dieser Standort in Litauen, der ist ja derzeit auch noch im Aufbau. Können Sie uns mal kurz schildern, wie Sie persönlich da leben? Also es ist ja sicher mehr als ein Feldbett, was Sie da haben.
Ja, meine Person selbst, wie auch die Soldatinnen und Soldaten der Panzerbrigade 45, die Angehörigen der Brigade Litauen. Wir sind hier untergekommen mit Masse in der Stadt Vilnius selber, einer europäischen Hauptstadt, einer europäischen Großstadt. Und hier leben die Frauen und Männer teilweise mit ihren Familien entweder in netten Häuschen oder auch in Apartments. Ich selber bin in einem wunderschönen Apartment, kann hier wirklich gar nicht klagen. Technisch sind wir alle top ausgestattet. Die Sicherheit wird hier groß geschrieben, auch im persönlichen Umfeld. Das ist in Litauen ein sehr, sehr hoher Standard, den wir hier als deutsche Soldatinnen und Soldaten vorgefunden haben.
Ja, wer jetzt kein Militär ist, wird vielleicht fragen, wenn die alle da in Wohnungen in Vilnius leben, da brauchen die ja gar keine Gebäude in der Kaserne. Also wie sieht es damit aus? Also wie ist die Truppe dann, wie ist die dort untergebracht? Auch in Provisorien dann noch oder ist es auch schon mehr?
Nein, also wir haben momentan Interimsinfrastruktur, so nennen wir das, die uns dankenswerterweise durch Litauen bereitgestellt worden ist, bis unsere Zielinfrastruktur an den Standorten Rudnikai und Rucklau dann in Gänze fertiggestellt sein wird. Und natürlich haben wir momentan die kleine Zahl. Wir sind noch mit ungefähr rund 400 deutschen Soldatinnen und Soulddaten im Rahmen der Brigade Litauen, der Panzerbrigade 45 hier vor Ort, mit auch teilweise mit unseren Familien bereits. Aber wir werden ja aufwachsen auf rund 5000 Soldatinnen und Soldaten, darunter auch 200 zivile Mitarbeitende bis Ende 2027, sobald die Infrastruktur hergestellt ist. Und das sind natürlich ganz andere Größenordnungen, auch ganz andere Fähigkeiten, die wir hier noch bringen werden nach Litauen. Mit unseren Kampftruppenbataillonen, dem Panzergrenadierbataillon 122 aus Oberfichtach, dem Panzerbataillon 203 aus Augustdorf, mit Artilleriekräften, mit Versorgungskräften, mit Aufklärung, Pionieren, also sehr, sehr viele Fähigkeiten mehr. Und dann wird natürlich dieser militärische Alltag der Truppe noch ganz, ganz anders geprägt werden. Und wichtig ist nicht nur unsere Unterbringung, sondern wichtig ist insbesondere, dass wir gute Ausbildungs- und Übungsbedingungen vorfinden. Auch die Litauen gerade für uns mit schneller Art und Weise bereitstellt. Hier wird alles unternommen. Wir brauchen Instandsetzungsbereiche, wir brauchen Munitionslagerstätten, Betriebsstofflager etc. Das sind ganz, ganz wichtige Bausteine, weil es geht am Ende des Tages nicht darum, dass wir gut untergebracht sind als deutsche Soldatinnen und Soldaten. Das ist schön, das ist nice, aber es geht im Wesentlichen darum, hier eine kriegstüchtige Panzerbrigade 45 im Rahmen unserer 10. deutschen Panzerdivision, im Rahmen der NATO für unsere Abschreckung, für unsere Verteidigung bereitzustellen.
Wie ist denn da der Fortschritt also bei den militärischen Bauten, also was so Kasernenbau oder Unterbringung für Ausrüstung betrifft?
bin immer wieder positiv überrascht, sehr positiv überrascht, wie schnell Litauen arbeitet. Das liegt natürlich daran, dass dieses Projekt, der Aufbau der Brigade Litauen, der Panzerbrigade 45 Litauen, höchste Priorität hat in diesem Land. Vom Präsidenten bis hinunter in die Bevölkerung. Man hat sich dieser Aufgabe verschrieben, man geht sie mit allen Kräften an. Und immer wenn ich wieder nach Rudnikai komme, sehe ich wirklich dort Fortschritte. Und wir haben dort in Rudnikai zwei Bauphasen. Die erste Bauphase, die insbesondere für den Stab, für Sanitätskräfte, für die mich unterstützenden, in der Führung des Gefechts unterstützenden Einheiten, eine Vermeldekompanie, Stabsunterstützungskompanie notwendig ist. Diese Infrastruktur, da sind wir sogar voraus im Zeitplan. Die wird bereits Anfang 2027 nach derzeitigen Planungen auf litauischer Seite fertiggestellt werden können, sodass wir dann sicherlich bis Mitte 2027 dort auch einziehen können. Also geht sehr schnell voran. Für die Bauphase 2 laufen momentan die Sondierungsgespräche auf litauischer Seite. Hier werden wir sicherlich in Bälde die Vertragsschlüsse sehen. Und ähnlich trifft es auch auf Rukla zu, dem zweiten Standbein der Panzerbrigade 45 Litauen. Auch dort sehen wir wirklich Fortschritte. Und ich kann das nur noch mal betonen, ich bin Litauen sehr, sehr dankbar, wie schnell und wie mit welchem großen Engagement man dieses Projekt hier angeht und wie schnell auch teilweise gebaut wird.
Sie hatten angedeutet, dass auch teilweise Familien schon da sind. Wie sind denn deren Lebensbedingungen oder auch Arbeitsbedingungen? Kinder müssen ja in die Schule, in den Kindergarten, Lebenspartner der Bundeswehrangehörigen möchten ja vielleicht auch nicht den ganzen Tag zu Hause sitzen, sondern auch anderes Sinnvolles tun.
Ja, wir haben bereits mehr als 30 Familien mit mehr als 40 Kindern hier auch mit uns vor Ort. Das freut mich. Wir haben auch natürlich auch schon unsere Familientage auch durchgeführt, wie jüngst in Nemenschine. Und hier kriege ich durchweg eigentlich ein positives Echo, auch von unseren Familienangehörigen. Man fühlt sich hier wirklich wohl in Litauen. Ich habe es vorher angesprochen, die Bedingungen, also Lebensbedingungen sind wirklich sehr, sehr gut auf einem sehr, sehr hohen Standard. Und auch für die Kinder ist gesorgt. Wir haben bereits deutsche Kindergartengruppen in einem litauischen Kindergarten, aber deutschsprachige Kindergartengruppen, wo unsere kleineren Kinder hingehen. Die größeren Kinder sind noch auf internationalen Schulen, aber in Kürze werden wir die Auslandsschule der Bundeswehr für die Klassen 1 bis 4 hier für das kommende Schuljahr bereits haben. Und dann ab dem kommenden Schuljahr werden auch die weiterführenden Klassen bereits unterrichtet werden können hier in Vilnius. Und das ist natürlich auch dann noch geplant für Kaunas. Also mein Zwischenfazit ist, ja, auch unsere Familien fühlen sich hier wohl. Man fühlt sich insgesamt angekommen in der neuen Heimat Litauen.
Spüren Sie so ab und zu auch mal neidische Blicke aus anderen Truppenteilen der Bundeswehr, weil Sie sind ja oder werden mal sein, das sicher mit am besten ausgerüstete Truppenteil der Bundeswehr, mit Ausrüstung erstmal, die man aus bestehenden anderen Truppenteilen ja sozusagen herausgeklaubt hat.
Ja, die Panzerbrigade 45 ist, wie Sie richtig angesprochen haben, Top-Priorität in der Bundeswehr, auch im deutschen Heer. Und ich werde zur Erfüllung des Auftrages für die Panzerbrigade 45 all das erhalten, was wir wirklich dafür auch brauchen. Das sind hochmoderne Waffensysteme wie den Leopard 2A8, der in die Truppe dann eingeführt werden wird, den Schützenpanzer Puma S1, derzeit bereits in der Einführung im Panzergrenadierbataillon 122, andere Waffensysteme, Panzerhaubitze 2000, Loitering Ammunition, also viele neue Fähigkeiten, all das wird hier in der Panzerbrigade 45 vor Ort sein. Wir werden unseren Auftrag erfüllen können. Wichtig ist aber, und der Herr General Bühler hat das ja auch vorher mal angesprochen, wir sind Teil einer deutschen Division. Und das ist genau wichtig, das möchte ich auch nochmal betonen. Wir brauchen natürlich für eine erfolgreiche Verteidigung, damit aber auch für eine erfolgreiche Abschreckung, die Fähigkeiten der Division, der 10. Panzerdivision oder auch der Division 2025, wie sie manchmal genannt wird, wenn man alle Fähigkeiten damit zubringt. Weil da natürlich auch weitreichende Waffensysteme, Versorgung, Aufklärung, also wirklich Fähigkeiten, die wir brauchen, um am Ende ein Gefecht erfolgreich führen zu können, mit dabei sind. Und darüber hinaus hat Deutschland natürlich weit größere Verpflichtungen. Also insgesamt geht es natürlich darum, dass wir als deutsches Heer, als wir als Bundeswehr alles zur Erfüllung unseres Auftrages bekommen, was wir dafür auch benötigen. Und ich bin sehr dankbar, dass da jetzt wirklich die richtigen Weichen gestellt worden sind, wir hier massiv in der Beschaffung sind und auch genau das jetzt angegangen wird, dass wir alle als deutsche Soldatinnen und Soldaten das erhalten, was wir zur Erfüllung unseres Auftrages brauchen. Und das ist auch wirklich nötig. Und das ist nicht nur das Großgerät, das möchte ich auch nochmal betonen, sondern hier geht es insbesondere auch um Ersatzteilpakete. Hier geht es um Munitionsbestände. Das sind alles wichtige Voraussetzungen für eine erfolgreiche Abschreckung. Und auch hier wird jetzt alles getan, damit hier wir genau diesen Auftrag erfüllen können.
Aber die angestrebte Endausbaustufe haben Sie natürlich noch nicht erreicht. Ich will mal ganz plakativ fragen. Ich weiß, das kann man vorstellen, dass das schwer zu beantworten ist. Nehme an, Sie rechnen auch gar nicht so. Ne? Wie viele Kilometer Grenze könnten Sie denn jetzt schon verteidigen?
Das ist wirklich eine Größenordnung, die erstens wird nicht so genau so rechnen, wie Sie richtig gesagt haben. Und zweitens natürlich obliegen die Verteidigungspläne der NATO, die wir haben, eine Geheimhaltung aus guten Gründe. Wichtig ist nochmal die Panzerbrigade 45. Sie ist im Entstehen. Und wir werden bis 2027, sobald die infrastrukturellen Voraussetzungen dafür geschaffen sind, hier die deutsche Truppe in Gänze dann vor Ort haben und hier dann unseren Auftrag im Rahmen der 10. Panzerdivision erfüllen. Aber, das ist das Gute, die Bundesrepublik Deutschland, die Bundeswehr hat bereits jetzt eine Brigade dafür vorgesehen, die Panzergrenadierbrigade 37, die, bis meine Brigade die Einsatzbereitschaft hergestellt hat, genau diesen Auftrag übernimmt im Rahmen der 10. Panzerdivision als sogenannte Tier-1-Kräfte und hier mit einer hohen Verfügbarkeit diesen Abschreckungs- und falls erforderlich Verteidigungsauftrag dann auch Beginn wahrnimmt. Aber auch wir werden nicht warten bis 2027. Natürlich werden alle unsere Fähigkeiten, die wir hier reinbringen, sofort im Rahmen der NATO-Abschreckungsverteidigungsfähigkeit im Rahmen der deutschen Division eingeplant. Und wir werden auch dafür dieses Jahr und im nächsten Jahr weitere Voraussetzungen schaffen.
Ja. Aber Sie werden natürlich nicht die Einzige sein im Baltikum, die da sozusagen das NATO-Gebiet verteidigen. Und es wird ja auch nicht nur Panzerbrigaden geben oder ähnliche Truppenteile, sondern das geht ja weit darüber hinaus, auch was andere Waffengattungen betrifft. Das heißt, Sie machen die Verteidigung, also organisieren diese Verteidigung natürlich nicht im Alleingang, sondern beispielsweise auch im Zusammenwirken mit den Litauern. Wie muss man sich denn das vorstellen?
Ich ganz wichtig ist nochmal das, was wir durchgesprochen hatten, auch was das Beispiel aus dem Ukraine-Konflikt kam mit dem Asowschen Korps. Wir sind Teil einer deutschen Panzerdivision und der Herr General Bühler hat es angesprochen. Wir haben bereits im Rahmen der 10. Panzerdivision geübt bei der amerikanischen Übung Warfighter. Wir haben hier bereits wesentlich dafür auch die grundlegende Bausteine für unsere eigene Kriegstüchtigkeit und damit Abschreckungsfähigkeit gelegt. Ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig. Und wir sind auch nicht alleine hier als Deutsche im Rahmen der Division. Wir haben weitere Alliierte hier mit vor Ort in Litauen, Niederländer, Norweger, aber vor allem auch amerikanische Streitkräfte. Und wenn ich dann nach links und rechts zu den Nachbarn schaue, nach Lettland, dort sind die Kanadier mit vielen weiteren anderen NATO-Nationen vor Ort. In Polen die amerikanischen Streitkräfte, weiter nördlich in Estland die Briten. Und so ist es die ganze NATO-Ostflanke damit auch abgedeckt. Und vor Ort, natürlich, weil wir hier sind, arbeiten wir natürlich auch ganz, ganz intensiv mit den litauischen Landstreitkräften, mit der dort entstehenden ersten litauischen Division zusammen und werden natürlich auch in den Übungen, die wir nächstes Jahr durchführen, unsere eigene Übungsserie Freedom Shield, immer wieder auch die litauischen Streitkräfte, die Eichenwolf-Brigade zum Beispiel, mit einbinden und mit den litauischen Kameradinnen und Kameraden, die alle sehr hochprofessionell sind, einen tollen Job machen, mit diesen zusammen üben. Das alles, dieses Gesamtpaket, das ist wirklich Abschreckungs- und Verteidigungsfähigkeit im Rahmen der NATO.
Lass mich mal eine Frage stellen. Wir haben jetzt viel über Fähigkeiten gesprochen, über Material gesprochen. Wie sieht es denn mit dem Personal aus? Das Personal geht ja freiwillig dorthin, so ist mein letzter Kenntnisstand. Da haben wir mal mit Ihrem jetzigen Stellvertreter gesprochen, vor einigen Monaten schon. Aber wie sieht es denn aus? Bekommen wir genügend Personal für Litauen?
Also wir haben momentan rund 400 Soldatinnen und Soldaten hier vor Ort und werden bis Ende des Jahres auf 500 anwachsen. Und dafür gab es ungefähr 1800 Freiwillige aus der Truppe, aus der Bundeswehr heraus. Das heißt also wirklich mehr als genügend. Und darunter auch wirklich Spezialisten, IT-Spezialisten, die ja sonst wirklich nicht nur in der Bundeswehr, sondern insgesamt in unserer Gesellschaft, in unserer Wirtschaft eine wirklich Mangelressource auch sind. Auch dafür habe ich wirklich ausreichend und hochqualifiziertes Personal erhalten. Eine tolle Vermeldekompanie, die hier bereits in Litauen ihren Dienst versieht. Insgesamt denke ich, ist ganz, ganz ganz wichtig, am Ende des Tages wird die Panzerbrigade 45 eine kriegstüchtige Brigade sein. Und dies ist höchste Priorität und dem ordnet sich alles unter. Aber ich denke, mit den Maßnahmen, die wir geschaffen haben, nämlich eine Top-Ausstattung hier für die Panzerbrigade 45, einen glasklaren militärischen Auftrag, dass das wirklich als ein großer, großer Attraktivitätsfaktor in der Truppe wahrgenommen wird und deswegen wir natürlich auch die Freiwilligen hier gewinnen können. Zusätzlich hat die Politik ja Maßnahmen getroffen, noch durch den letzten Bundestag der Legislaturperiode ratifiziert, das sogenannte Artikelgesetz, wo weitere Maßnahmen, weitere Attraktivitätsfaktoren geschaffen worden sind. Also ich blicke hier sehr, sehr zuversichtlich nach vorne, sage aber auch, am Ende des Tages ist es wichtig, hier wird eine kriegstüchtige Panzerbrigade 45 Litauen stehen und das hat höchste Priorität.
Ich will das Stichwort Kriegstüchtigkeit mal aufgreifen. Herr Huber, wir bekommen natürlich auch Fragen von Hörerinnen und Hörern, den Einsatz in Litauen betreffend. Da will ich mal zunächst einen Schwerpunkt einfügen. Die Mails von Christoph Sprengard und Daniel Spitzer, die gehen so in ähnliche Richtung. Da ist die Frage, inwieweit dürfen Sie denn überhaupt tätig werden, wenn Sie oder wenn Litauen angegriffen würde, müssten Sie auf ein Bundestagsmandat warten? Wer weiß wie lange?
Also wir haben ja diese Diskussion erst vor kurzem auch in den Medien gesehen, in Deutschland, aber auch in Litauen aufgegriffen. Und da ist die ganz klare Botschaft, im Falle eines Angriffes auf Litauen wird die Panzerbrigade 45, wird aber nicht nur diese, sondern die Bundeswehr Deutschland, ihre Verpflichtung erfüllen. Wir werden hier NATO-Bündnisgebiet politisch ausgedrückt jeden Zentimeter NATO-Bündnisgebiet zu verteidigen. Daran gibt es gar keinen Zweifel. Für mich ist das wirklich eine sehr abstrakte Diskussion. Die Bundeswehr ist hier, die deutschen Soldatinnen und Soldaten sind hier. Wir erfüllen unseren Auftrag und das ist ein glasklarer Verteidigungsauftrag.
Das heißt, Sie müssen nicht erst auf ein Ja, auf ein Go aus Berlin warten, wenn Sie da angegriffen werden?
Im Falle eines Angriffs werden wir im Rahmen der 10. Panzerdivision, im Rahmen der Bundeswehr, im Rahmen der NATO handeln. Daran gibt es keinen Zweifel.
Wenn ich das dazu sagen darf, im Rahmen der Selbstverteidigung, also wenn die Brigade angegriffen wird, muss niemand auf irgendetwas warten, sondern da kann sich die Brigade künftig dann auch sofort wehren, im Schulterschluss auch mit den Litauern. Das ergibt sich aus der UN-Charta und hier sind die entsprechenden NATO-Bestimmungen auch angepasst an diese. Da gibt es also keine Wartezeit, bis ein Bundestagsmandat erteilt worden ist.
Völlig richtig, Herr General, da gibt es wirklich überhaupt für uns überhaupt keine Unsicherheiten. Wir haben einen glasklaren Auftrag und diesen werden wir erfüllen.
Dann danke für die Auskunft zu diesem Schwerpunkt. Ein zweiter Schwerpunkt, den ich aus den Mails noch entnehme, Sie sind eine Panzerbrigade. Der Ukraine-Krieg hat ja eindrucksvoll gezeigt, dass sich solche Kräfte natürlich auch gegen Angriffe aus der Luft verteidigen können müssen. Das hat man ja bei der Bundeswehr durchaus längere Zeit vernachlässigt. Können Sie das, sich gegen Angriffe aus der Luft verteidigen? Gegen welche Arten von Luftangriffen und womit? Also das wird in den Mails hier und da nachgefragt.
Ja, es ist ganz, ganz wichtig, dass wir uns als Militärs auf den Krieg der Zukunft vorbereiten und nicht auf den Krieg Vergangenheit, das schon gar nicht, aber auch nicht unbedingt auf den Krieg der Gegenwart. Und natürlich schauen wir insgesamt mit dem Blickwinkel NATO, aber auch die Bundeswehr, das deutsche Heer auf die Entwicklung im Ukraine-Krieg. Und das nimmt schon und wird weiter Einfluss nehmen auf unsere Fähigkeiten und auf unsere Strukturen. Und ich denke, was ganz, ganz wichtig ist, beides hat seine Berechtigung. Wir brauchen wirklich einen Fähigkeitsmix. Und das ist zum einen das, was wir bereits jetzt auch hier mit vor Ort haben, beziehungsweise dann auch haben werden in unseren Strukturen. Panzergrenadiere, diese sind notwendig, um Raum zu halten. Und indem wir Raum halten, verteidigen wir die Menschen, die in diesem Raum leben. Und dazu zusätzlich brauchen wir natürlich auch die hochmodernen neuen Waffensysteme, ich will mal das so bezeichnen, aber auch Munition, die auch dazu zähle ich das, wie zum Beispiel Loitering-Munition, Drohnen, Kleinstdrohnen, die wir dafür dann auch einsetzen werden, Aufklärungsdrohnen, all das brauchen wir. Und das Ganze natürlich unter einem Umbrella der Fliegerabwehr. Das ist natürlich ganz, ganz wichtig. Und Fliegerabwehr ist natürlich auch Drohnenabwehr für den Nah- und Next-Bereich. Und hier laufen ja die Beschaffungsvorgänge auf Hochtouren, werden gerade noch weiter intensiviert, wie Sie mal auch der Presse entnehmen kann. Und dazu wird die Panzerbrigade 45 sicherlich noch Anpassungen auch in ihrer Struktur erfahren. Wir werden integrieren genau diese Verteidigungsfähigkeiten gegen Bedrohungen aus der Luft, gegen UAVs, gegen aber auch feindliche Kampfhubschrauber, die es ja auch weiterhin gibt. Und das sind Systeme wie Sky Ranger zum Beispiel, die wir dazu erhalten, plus weitere unterstützende Fähigkeiten auch aus der Teilstreitkräfte der Luftwaffe heraus. Also ich denke, wichtig ist, wir bereiten uns auf den Krieg der Zukunft vor, wir unterliegen hier Anpassungen und genau das läuft in der derzeitigen Entwicklung.
Herr Huber, es wird ja immer wieder gemutmaßt, was Putin außer oder nach der Ukraine noch im Sinn haben könnte. Für manche ist das schon ausgemachte Sache, dass Russland das Baltikum attackieren wird. Für wie wahrscheinlich halten Sie das selbst eigentlich?
Also ich denke, für uns als Militärs ist es wichtig, dass wir hier nicht nach Wahrscheinlichkeiten und auch nicht nach Glauben gehen, sondern wir schauen uns ganz genau an, was sind denn die Potenziale auf Seiten der Russischen Föderation, der russischen Streitkräfte, auch mit dem Verbündeten Belarus, was sind unsere eigenen Fähigkeiten. Und darauf machen wir als Militärs unsere Planung, die ich natürlich nicht im Detail hier darlegen kann. Es ist aber so, dass wir im Rahmen dann weiter der NATO uns auf jegliche Szenarien vorbereiten. Und wir haben einen klaren Auftrag. Und das ist am Ende des Tages unsere Freiheit, unsere Werte, unsere Menschenrechte hier zu verteidigen. In Litauen wie in der gesamten NATO-Bündnisflanke. Und das ist das, was die NATO macht. Und wir sind Teil, werden immer mehr mit weiterem Aufwuchs Teil dieser NATO-Abschreckungsverteidigungsfähigkeit sein. Das ist für uns das Entscheidende. Und ich möchte nur eins dazu sagen, ich glaube wirklich an diese NATO. Die NATO ist das größte, ich habe es vorher schon einmal angesprochen, Verteidigungsbündnis der Menschheitsgeschichte. Die NATO ist das stärkste Verteidigungsbündnis dieser Menschheitsgeschichte und das bedeutet für mich auch, die NATO wird nicht überrascht. Die NATO ist vorbereitet, wenn sie vorbereitet sein muss und wird dann ihren Auftrag, wir alle werden unseren Auftrag dann erfüllen.
Ich will Sie noch mal kurz ins Baltikum zurückholen. Können Sie sagen, auf welche Szenarien Sie sich da vorbereiten, Szenarien von Attacken?
Ich will nicht ganz in Details gehen, aber es ist natürlich so, dass wir auch bereits in der heutigen Zeit natürlich auch hybriden Bedrohungen ausgesetzt sind. Das ist keine Besonderheit, nicht nur für Litauen, sondern es trifft ja auch auf insgesamt unser westliches Wertesystem, unser eigenes Land, unser eigenes Vaterland in Deutschland zu. Und deswegen ist militärische Sicherheit für mich ein ganz, ganz großes Thema. Dazu zählt natürlich auch die IT-Sicherheit, Sensibilisierung unserer Soldatinnen und Soldaten auch für ihre eigene privat genutzte Telekommunikation. Das sind wichtige Schritte, die wir bereits heute gehen müssen. Also wir müssen auch bereits heute wirklich daran denken, dass wir Bedrohungen ausgesetzt sind, dass wir auch natürlich Spionage ausgesetzt sind und dementsprechend verhalten wir uns und schreiben das in jeglichen Buchstaben groß. Also das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig. Und dann ist es natürlich so, dass wir uns bis hin zum scharfen Ende vorbereiten, weil das ist Abschreckungsfähigkeit. Wir bereiten uns wirklich darauf vor, NATO-Bündnisgebiet zu verteidigen. Das machen wir nicht alleine, ich habe das vorher dargestellt, als Panzerbrigade 45 Litauen. Das machen wir mit der 10. Panzerdivision, die wiederum Teil der NATO-Kommandostruktur sein würde. Das ist für uns das Entscheidende und das bedeutet, dass am Ende jegliche Verteidigungsszenarien dadurch dann durchgespielt werden. Es geht, jeden Zentimeter NATO-Bündnisgebiet zu verteidigen, die damit auch unsere Freiheit, unsere Rechte zu verteidigen. Das ist das, was wir machen.
Dann will ich zum Schluss kommen, was Ihren Part betrifft. Herr Huber, Sie hatten gesagt, 2027 ist dann bei Ihnen alles so weit, dass Sie sagen können, also so, wir sind jetzt fertig?
Also wir haben das große Glück, dass die Politik, die Verteidigungsminister Deutschlands und Litauen im Dezember 2023 die sogenannte Roadmap untergezeichnet haben. Und diese Roadmap ist quasi der Fahrplan, nach dem die Panzerbrigade 45 Litauen, die Brigade Litauen, aufgebaut wird. Und bis jetzt haben wir wirklich eins zu eins diese politischen Entscheidungen in militärische Taten hier auf dem Boden in Litauen umgesetzt und umsetzen können. Und die sieht vor, dieser Fahrplan, diese Roadmap sieht vor, dass wir bis Ende 2027 einsatzbereit sind, eine kriegstüchtige Brigade für die NATO-Abschreckungsverteidigungsfähigkeit bereitstellen können. Die Voraussetzungen dafür liegen im Bereich der Infrastruktur, die wir vorher gesprochen hatten. Es geht wirklich darum, die militärische Infrastruktur, und dazu zähle ich vor allem wirklich die technischen Bereiche, die wir brauchen, Instandsetzungsbereiche, Wartungsbereiche für unsere hochmodernen Waffensysteme, aber natürlich auch die Munitionslagerstätten, unsere guten Ausbildungs- und Übungsbedingungen hier dann haben. Wenn dies bereitgestellt ist, dann wird wirklich jeder Infrastrukturschritt wird deutsche Truppe nach sich ziehen. Das ist ganz klar geregelt. Und momentan sind hier die Ampeln alle auf grün gestellt, sodass wir dieses Ziel dann gemeinsam erreichen können. Litauen und aber auch Deutschland unternimmt hier alles, damit genau dieser Fahrplan eingehalten werden kann.
Und klingt so, als seien Sie selbst auch optimistisch, dass das alles so kommen wird. Also Ende 27, dass der Plan eingehalten wird. Ich meine, Sie haben ja in Ihrem Berufsleben aber sicher auch schon genügend Erfahrungen gemacht, die da leichte Zweifel rechtfertigen könnten.
Ich denke, es ist ganz klar, dass bei solchen Mammutprojekten immer wieder auch Herausforderungen entstehen können. Also wenn ich daran denke, in Rudnikai entsteht quasi aus dem Nichts heraus eine kleine Stadt für mehr als 3000 deutsche Soldatinnen und Soldaten. Und es sind, wie angesprochen, nicht nur die Menschen, es ist ja auch das Großgerät, das wir mitbringen, das gewartet werden muss. Und es geht um unsere Ausbildung, um unsere Übung. Wir müssen natürlich unsere Leistungsfähigkeit auch immer wieder unter Beweis stellen können. Das ist wirklich ein riesiges Bauvorhaben. Und natürlich wird es auch Friktionen geben bei solchen Bauvorhaben. Beispiel auch die Winter im Baltikum können etwas manchmal harscher sein. Der letzte war sehr, sehr mild, hat sofort Auswirkungen positiver Art auf den Bauplan gehabt. Wenn natürlich die Winter sehr, sehr hart werden, dann kann das natürlich auch natürlich Verzögerungen bedeuten. Aber was mich optimistisch stimmt, ist, dass Litauen wirklich das als höchste Priorität für sich auf der Agenda hat, dass Deutschland das auf höchster Priorität klar definiert hat, als Anspruch, als Führungsnation in Europa. Und ich denke, dass beide Länder, wenn Herausforderungen entstehen, beide Länder dann auch Wege finden, mit diesen Herausforderungen umzugehen, diese zu meistern. Das gehört zum Leben dazu, nicht nur dessen eines Militärs.
Herr Huber, dann bedanke ich mich ganz herzlich bei Ihnen, Brigadegeneral Christoph Huber, Kommandeur der Panzerbrigade 45 der Bundeswehr, stationiert in Litauen. Danke für Ihre Zeit, danke für die Einblicke, die wir haben durften und alles Gute zu Ihnen.
Das Gleiche natürlich von mir, da schließe ich mich an, Herr Huber, ganz herzlichen Dank. Besonders hat mich gefreut, die Aussage zur Attraktivität, auch für das Personal. Das ist ja vor Jahren sehr umstritten gewesen, dass das erreicht werden kann. Aber ich glaube schon, dass der Auftrag, auch die Ausstattung, die ganzen Rahmenbedingungen, diese Brigade zu einer attraktiven Brigade machen für die Soldaten der Bundeswehr und dass sie da auch künftig die Freiwilligenanzahl in der Größenordnung haben, wie sie es tatsächlich auch brauchen. Alles Gute, Herr Huber.
Herr General Bühler, Herr Deisinger, ich danke Ihnen. Es war mir eine große, große Freude. Und wie gesagt, ich bleibe auch gerne für Sie offen im Dienstgrad eines Brigadegenerals und Kommandeurs Panzerbrigade 45 Litauen für weitere Gespräche.
Bleiben Sie optimistisch, Herr Huber.
Und damit sind wir auch durch für heute. Vielen Dank fürs Interesse. Auch wieder für die vielen Mails mit Fragen, Hinweisen, Lob oder Kritik. Wenn Sie derlei loswerden möchten, dann schreiben Sie an general@mdraktuell.de oder rufen Sie an unter 0800 637 3737. Herr Bühler, unser nächster Termin hier im Podcast ist der 21. August. Das ist heute in einer Woche plus ein Tag, also Donnerstag nächste Woche. Bis dahin und vielen Dank für heute.
Ja, gern geschehen, Herr Deisinger. Bis nächste Woche Donnerstag. Donnerstag kommt zustande, weil wir den nächsten Podcast aus Berlin wieder aufnehmen.
Was tun, Herr General? Der Podcast zum Ukraine-Krieg.